Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tommy Unlocks, Tommy entfesselt. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast an meiner Seite, und zwar den Johannes Quiesch, bekannt durch Snox, auch seit neuestem noch eine andere Firma, die dazu gekauft wurde oder übernommen wurde. Da kommen wir aber gleich dazu. Und wie jedes Mal machen wir einen Podcast, der maximal 60 Minuten geht. Wir wollen es kurz, knackig, prägnant halten, nicht so viel ausschweifen. Und deswegen starte ich auch gleich los. Das iPad hier, das liegt auch nicht ohne Grund, Johannes. Und zwar habe ich ein Bild vorbereitet, wo ich dich direkt fragen wollen würde, wenn du dieses Bild siehst, was in dir vorgeht. Also für die Kamera mal hier, ne? Das ist Johannes an der Kasse im Mediamarkt-Hemd. Und das habe ich aus einem LinkedIn-Post von dir entnommen. Und das ist ein paar Jahre her. Es liegen ein paar Jahre zurück. Was geht so in dir vor, wenn du dieses Bild jetzt heute vor dir siehst?
Ich muss sagen, der erste Gedanke war geile Zeit. Also es war eine Zeit, wo ich im Mediamarkt gearbeitet habe. Snox wurde schon größer. Und es war gerade abzusehen, okay, bald mache ich das Vollzeit. Also das war so für mich persönlich kurz vor der Ziellinie. So jetzt noch mal Gas geben, und dann habe ich es geschafft, weil als ich mit Snox gestartet bin, war mein erstes großes Ziel, davon zu leben, wie viele, glaube ich, in der Selbstständigkeit oder wenn man auch Immobilien kauft. Und deswegen verbinde ich dieses Bild mit was total Schönem, weil man kurz davor war, so wie kurz vorm Urlaub, wenn man so gearbeitet hat als Angestellter, die ganze Zeit freut man sich auf den Urlaub, und dann ist es in greifbarer Ferne. Deswegen sind das die Emotionen und die Gedanken, die mir da vor allem durch den Kopf gehen.
Krass, jetzt kommst du aus einem normalen Elternhaus, kann man sagen. Du hast ja hier auch studiert gehabt, so warst beim Mediamarkt an der Kasse und hast gesagt, irgendwann werde ich Multimillionär mit Boxershorts und Socken. Aber ich glaube, das hast du gar nicht so richtig realisiert oder visualisiert. Und dann hast du gesagt, hey, du hast eine Vision gehabt, einen Gedanken. Bist mit 4.000 Euro gestartet, glaube ich, ne? Das war so dein Startbudget mit deinem Cousin zusammen. Und hab gesagt, so, jetzt geht ihr all in. Und ich merke das auch immer bei jungen Menschen heutzutage, ist so, denen fehlt oft das Commitment zu sagen, diese eine Sache bis ums Verrecken werde ich durchziehen. Ist mir scheißegal, was das kostet. So, was war bei dir so, wo du gesagt hast, so, hey, das war für dich überhaupt nicht, das stand gar nicht in Frage zu sagen, ich gehe jetzt all in Snox?
Boah, das ist so insofern eine komplexe Frage, weil zum einen bin ich einfach so dankbar dafür, dass es mir einfach bis heute so viel Spaß macht. Deswegen, das hört sich so blöd an, aber wir sitzen hier alle am Ostermontag und nehmen das Ding hier auf, am Ostermontag. Und ich habe dir auch geschrieben gehabt in der Terminfindung, so, wir haben den Termin ausgemacht, dann war ich so, es ist Feiertag, und die so, ja, aber eigentlich egal, also von mir aus gerne. Und ich war von meiner Seite, ich auch gerne, und jetzt sitzen wir hier. Und ich glaube, das verbindet uns ja auch, dass wir das, was wir machen, so lieben, dass es keine Feiertage und das Ganze gibt. Und das ist heute so, aber das war auch schon vor 8, 9 Jahren so, dass es mir einfach so viel Spaß gemacht hat. All dieser finanzielle Erfolg und so, der kam dann währenddessen, und dieses All-In-Gehen, es fühlt sich für mich wie ein Computerspiel an. Und solange ich Spaß dabei habe, ey, und wenn ich verliere, dann ist es halt so. Und deswegen haben wir auch im zweiten Monat von Snox 50.000 Euro Kredit aufgenommen, weil ich gesagt, okay, wir gehen einfach all in und wir machen das. Ich glaube so sehr dran, und ich bin so im Reinen mit mir selber, auch schon damals, dass ich gesagt, selbst wenn wir scheitern, zu diesem Zeitpunkt war es die richtige Entscheidung. Wenn dann irgendwelche äußeren Faktoren dafür sorgen, dass es nicht so ist, okay, aber in diesem Moment war es die richtige Entscheidung. Und daher, oh, irgendwie macht es das Leben ja auch aufregend, wenn man erst all in geht. Wenn es alles so vor sich hin plätschert, das ist eher meine größte Angst. So, wenn das Leben so ist, so langweilig
verläuft und eben nicht so diese Hochs und Tiefs hat.
Das macht mir mehr Angst.
50.000 Euro Kredit, ey, das ist schon echt, also da gehört eine Menge Mut dazu. Also ich glaube, zu dem Zeitpunkt hast du auch selber gar nicht so viel verdient.
Und 600 Euro habe ich verdient.
600 Euro?
Ja.
Und dann in Berührung zu kommen mit einer Summe wie 50.000 Euro, muss man ja mal überlegen, die meisten normalen Menschen kommen ja nie in Berührung mit solchen großen Summen. Ja. Herzlichen Dank auf Pump. Mit dem Risiko aber, dass es schief gehen kann, und zu sagen, scheiß drauf, vielleicht muss ich diesen Kredit mein Leben lang abzahlen mit deinem Cousin zusammen, war die scheißegal in dem Moment.
Ja, absolut. Man muss aber auch zu der gesamten Wahrheit dazu sagen, ich habe ja 3 Jahre davor ein Bankstudium gemacht. Deswegen so dieses ganze Thema rund um Immobilien, so Fremdkapitalhebel etc., war ich schon mir sehr, sehr bewusst. Und im Handel, im E-Commerce ist es auch so, auf eine andere Art und Weise wie in Immobilien, aber du brauchst schon Fremdkapital, um weiter wachsen zu können. Mhm. Und als wir im ersten Monat aus 4.000 Euro 16.000 Euro Umsatz gemacht haben, mussten wir ja Nachbestellungen machen. Das heißt, hätten wir nur das Geld genommen, was wir eingenommen haben, dann mussten noch alle Steuern abführen und so weiter, dann wäre unser Wachstum viel langsamer gewesen. Deswegen war es einfach ganz rational, auch ein total guter Deal für uns, 50.000 aufzunehmen, wenn du dann so viel mehr Ware einkaufen konntest und quasi mit der ersten Nachbestellung und dem Verkauf konnten wir den Kredit dann schon wieder zurückzahlen, weil die Margen entsprechend auch waren. Daher war das, wenn das, so bin ich auch als Mensch, wenn das rational so viel Sinn macht, dann kann ich meine eigenen Ängste, Emotionen und so sehr gut einordnen, weil ich weiß, hey, das Rationale macht Sinn, dann zieht man es irgendwie auch durch.
Jetzt bist du heute hergekommen aus Mannheim, bist ganz entspannt hergefahren. Ich habe dir gerade einen Espresso gemacht und du sagst mir so mit einem Lächeln im Gesicht, unser Amazon-Account ist heute offline und wir werden wahrscheinlich so 100.000 Euro verlieren. Das ist ja schon mal vorgekommen, diese Geschichte. Du hast ja nämlich jetzt eine ganz frische Doku beim ARD gehabt und da war ja ein Thema davon, beim Geburtstag deiner Großeltern war ja damals euer Account auch offline, als du mit deinem Cousin da rumgehackt hast an dem MacBook, wo ja deine Mom nicht so begeistert war davon. Und jetzt wiederholt sich die Geschichte nochmal an. Und du bist so entspannt, also bist du tiefenentspannt. Du sagst, ja, wenn ich dann zurückfahre, dann ist das das Erste, worum ich mich kümmern muss, dass der Amazon-Account wieder offline geht. Wie hast du das geschafft, mit so einer tiefen Entspannung zu sagen, ja, mein Gott, dann verliere ich heute wahrscheinlich 100.000 Euro. Also gegenüber damals, als das erste Mal passiert ist.
Auch da, glaube ich, gibt es sowohl eine emotionale als auch eine rationale Antwort. Auf der emotionalen Seite, dadurch, dass ich jetzt in den letzten 8 Jahren schon so viel Mist erlebt habe, so viel Höhen wie auch Tiefen, kann man das einigermaßen einordnen und dann sagen, okay, es passiert irgendwie halt mal. Also das gehört dazu und da muss man einfach auch einen gewissen Abstand zu haben. Und auch als Selbstständiger, Snox ist mein Baby, aber es bestimmt auch nicht mein Leben. Also alles, wenn es der Firma schlecht geht, geht es mir schlecht, wenn der Firma gut geht. Also das ist irgendwie an einem gewissen Punkt mit eine ganz wichtige Sache, die man selber irgendwie schaffen muss. Und das würde ich sagen, habe ich nach ein paar Jahren gut hinbekommen. Und auf der rationalen Seite muss ich einfach sagen, deswegen hat man auch Rücklagen gebildet. Also wir auch als Snox haben beide über 10 Millionen Cash auf dem Konto, Rücklagen.
Abzufedern.
Genau, weil wir sind mit über 100 Millionen Jahresumsatz, brauchst du da auch sowas. Und deswegen hört sich die Summe 100.000 auch echt viel an. Und es ist ja sehr, sehr viel Geld. Aber wenn man so ein großes Rad dreht, muss man auch verkraften können, dass es jetzt wegen einem Tag einen da nicht so komplett aus der Bahn wirft, weil sonst würde ich ja emotional selber komplett daran kaputt gehen, weil dann wird jeden Tag, ah, da haben wir eine gute Mail rausgeschickt, 200.000 Umsatz, dann wäre ich ja der glücklichste Mensch da, was schief, dann bin ich wieder deep. Also dann würden sich ja meine...
Die emotionale Achterbahn wäre wahrscheinlich zu groß. Aber das ist interessant, dass du es geschafft hast, so ein Stück weit einen emotionalen Abstand auch zur Firma zu gewinnen, weil eigentlich hast du ja sehr viel Emotionen aufgewendet, die Firma zu gründen. Was war so der Twist, wo du es geschafft hast, zu sagen, so, hey, irgendwann so den emotionalen Abstand zur Firma Snox so zu gewinnen, für dich selber gegenüber dem Johannes, der damals gegründet hat, im vollen Emotionen rein ist und gesagt hat, jetzt gehe ich all in. Wie war das möglich für dich?
Auch da schwierige Frage, weil das so ein schleichender Prozess ist und das nicht so eine Entscheidung, jetzt ist es so oder jetzt ist es nicht so. Ich glaube, ein Faktor ist auf jeden Fall, wir sind jetzt 150 Vollzeitangestellte und ich habe, man sagt dazu Direct Reports, also mit denen ich quasi eng zusammenarbeite, sind so 10, 15 Leute und die sind jetzt auch die letzten 2 Jahre sehr ähnlich, die Leute. Sag ich mal, ich habe mein Core-Team aufgebaut, aber mit den anderen 100 bis 130 Leuten habe ich nicht viel Kontakt und dadurch auch da nicht mehr zu 110% immer komplett so integriert sein, so mit jedem Mitarbeiter ultra cool zu sein oder das auch zu akzeptieren, dass man jetzt nicht mehr so ein Startup ist mit 20 Leuten und man sitzt auch am Samstag, Sonntag zusammen so. Das war am Anfang und das war auch wichtig, um am Anfang diesen Erfolg zu haben. Aber jetzt sich da auch rausziehen zu können und sagen, hey, mein ganzes Leben spielt sich nicht nur in der Firma ab und ich mache mich nicht nur davon emotional auch abhängig. Das war auf jeden Fall ein wichtiger Faktor, gepaart mit denen, die 10, 15 Leute, die ich jetzt um mich rum habe, sage ich immer, ist mein Avengers-Team so, mit denen können wir noch viel mehr erreichen. Das war eine wichtige Sache und bestimmt auch 2022 haben wir einen Deal gemacht mit Investoren, wo ich jetzt privat auch ein paar Millionen zur Seite nehmen konnte, wirklich auf der private Seite, sodass ich weiß, auch rational finanziell so, hey, ich müsste nicht mehr arbeiten, ich habe das Geld gut angelegt und so weiter. So, egal was mit der Firma ist, so Johannes kann auch ohne das, sage ich mal, bestehen. Und der dritte Punkt ist auch so rund um die Personal Brand, was uns ja auch verbindet, ist, dass ich da auch einen Asset auch unabhängig von der Firma aufgebaut habe. So, würde Snox morgen nicht mehr funktionieren, könnte ich irgendwie E-Commerce-Beratung machen oder egal was es ist, worauf ich Bock hätte, weiß es, ich als Person bin mehr jetzt nur als die Firma Snox.
Ja, absolut. Das habe ich auch beobachtet. Wir kennen uns jetzt seit circa 3,5, 4 Jahren, also fast. Ja. Seitdem ich angefangen habe, Content zu produzieren, so kurz danach haben wir uns kennengelernt. Waren dann auch zusammen auf dem OMR, dann Founders League. Ich erinnere mich noch an eine ganz witzige Side-Geschichte. Founders League damals in Berlin, bin ich dort als Gast gewesen. Johannes schreibt dann irgendwann so vormittags so, Tommy, ich habe einen Anschlag auf dich vor. Und ich so, was ist jetzt los? Ja, du müsstest heute Abend in der Jury sein. Und ich so, hä, was? Wie, wo? Wie in der Jury? Ja, da ist jemand ausgefallen, Markus Diekmann. Ja. Und ich soll für ihn einspringen. Und ich so, was muss ich machen? Ich habe keine Ahnung, ich habe sowas noch nie gemacht. Für diejenigen, die das Format nicht kennen, das ist so ein bisschen wie Höhle der Löwen, nur in live und real.
Ja, ja.
Und ich habe dann quasi einen Platz der Löwen eingenommen und musste an dem Abend dann quasi Startups bewerten. Ja. Und der Gewinner oder die Gewinnerin hat dann 10.000 Euro in Cash bekommen. Und das war eine witzige Runde. Und so haben wir uns kennengelernt. Johannes auch immer sehr, sehr sympathisch gewesen. Und auch immer sehr bodenständig dafür, dass du wirklich so krass erfolgreich bist. Und jetzt 100 Millionen haben wir vorhin gehört. Du hast ja schon einen Punkt erreicht. Und jetzt hast du auch gesagt, du willst dich ja immer mehr abkanzeln. Du hast ja auch irgendwann angefangen, selber Videos zu produzieren. Weil früher hat man dich immer noch in Verbindung, der Typ von Snox. Und irgendwann vor 2,5, 3 Jahren hast du angefangen, selber Content zu produzieren, deine Johannes Klisch-Kanäle zu pushen, TikTok, Instagram, so die ersten Kurzvideos. War das auch so der Punkt, wo du gesagt hast, so, hey, ich will mich ein bisschen von Snox distanzieren und meine eigene Personal Brand aufbauen, dass man irgendwann, wenn du den Punkt wahrscheinlich hast, zu sagen, hey, ich lege jetzt einen kompletten Exit hin und verlasse Snox, dass du eben dann E-Commerce-Berater wirst oder sonstige Dinge machen kannst?
Ja und nein, also einmal, wir haben mit diesem Personal Branding habe ich vor 8, 9 Jahren angefangen, aus der Not heraus, dass rund um Socken, was machst du da für Marketing? Sau schwer, irgendwie eine Brand rund um Socken aufzubauen. Deswegen haben wir schon ganz am Anfang gesagt, mein Cousin und ich, wir haben das zu zweit gegründet, haben wir gesagt, okay, wir können kein Content-Marketing um unsere Produkte rum machen, lass uns doch wirklich die Geschichte erzählen, wie wir ein Startup aufbauen. Also das haben wir schon vor 8, 9 Jahren angefangen, die ersten 2, 3, 4 Jahre ging echt sehr, sehr wenig. Null Reichweite, echt wenig gegangen. Aber wir haben es trotzdem weitergemacht. Es war irgendwie Geschichte erzählen und so für die Freunde auch.
2, 3 Jahre keine Reichweite?
Also auf Instagram vielleicht 10.000 Follower oder so. Also das
und trotzdem dran geblieben?
Ja, weil es viel auch war, unsere Freunde, Familie abzudaten. So, was geht eigentlich bei Snox? Ich habe das erste Content-Format habe ich aufgenommen, damals auf Facebook. Jeden Montag habe ich die Snox-News rausgebracht, habe 5 Minuten erzählt, was geht, ging die Woche bei Snox ab. Und da haben auch viele auf Dorffesten und so mich super ausgelacht, so, ah, warum machst du das? So, damals war es noch peinlich, vor die Kamera zu gehen, noch mehr als heute, so, wer denkst du eigentlich, wer du bist? Also 2, 3, 4 Jahre waren wir nicht erfolgreich damit. Dann habe ich gesehen in den USA, dass LinkedIn super, super groß wurde. Und dann habe ich meinen besten Kumpel aus der Schulzeit, der Olli, habe ich gesagt, Olli, geh einfach auf LinkedIn und mach so Follow für Follow. Also folge einfach anderen Leuten. So.
Deinem Account.
Ja, genau. Am Tag konnte man da, glaube ich, 200 Leuten folgen. Drück da einfach jeden Tag drauf. Ich zahle dir 450 Euro im Monat. Und das hat er gemacht und das ging richtig gut. Und dann hat er irgendwann für mich angefangen zu posten. Und ja, heutzutage haben wir einen der größten LinkedIn-Accounts in Deutschland mit 120.000 Followern oder sowas.
Also das ist viel. Für diejenigen, die so nicht LinkedIn-bewandt sind, so 120.000 auf LinkedIn ist fast wie 1 Million auf Instagram von der Relation her.
Ja, ich glaube, also wir sind top, keine Ahnung, 30 größten Accounts in Deutschland. Also so, dass man da ein Gefühl bekommt. Also LinkedIn hat dann mich als Personenmarke dann quasi richtig beflügelt. Das war so der Kickstart.
Also nicht die klassischen Socials, die man so kennt, wie jetzt Insta, ja. Facebook, TikTok, YouTube, sondern LinkedIn.
Genau, richtig, weil ich halt schon immer B2B-Content gemacht habe. Also mein Content war immer sehr viel, hey, im E-Commerce willst du erfolgreich sein, whatever. Ich zeig dir, wie wir es gemacht haben, dass du es für dich kopieren kannst. Und das war auch immer meine Intention dahinter. Ich wollte selber nie als Person irgendwie berühmt bekannt werden. Das gibt mir nichts. Ich wollte wirklich anderen Leuten helfen. Deswegen war LinkedIn dann das passende Format. Weil B2B war einfach vor 6, 7 Jahren auf Instagram, hat es keine Sau interessiert. Mhm. Und dann ist ein Team rund um meine Personal Brand aus 3, 4 Vollzeitleuten entstanden, weil das auch, ja, im Jahr machen wir über 1 Million Euro Umsatz, jetzt nur mit meiner Personenmarke, mit Sponsor Post auf LinkedIn, Speaker Events und so, wo ich gebucht werde. Das ist halt dann so entstanden. Und dann kam so wie bei jeder Plattform, dass die Reichweiten, die absoluten pro Post auf LinkedIn stagniert sind oder tendenziell auch runtergegangen sind. Und dann habe ich vor 2, 3 Jahren war die Motivation, dass ich gesagt habe, hey, einfach Risiko diversifizieren. Weil ich habe ja all mein Geld quasi nur in LinkedIn gehabt, rund um meine Personenmarke. Da ist ein Team, die sind abhängig, dass es weiter funktioniert. Sodass ich gesagt habe, jetzt müssen wir weitere Kanäle aufbauen neben LinkedIn. Mhm. Dass es auch weiter funktionieren kann, dass wir wachsen können, dass es nie einbricht. Und dann haben wir quasi Instagram-Videos angefangen, Podcasts haben wir auch schon. Unser Podcast gibt es seit auch 7 Jahren oder so, auch im Verhältnis super, super wenig Reichweite. Aber weil es halt ein extrem starker B2B-Fokus ist. Also
sehr nischig wahrscheinlich,
also ja,
breit gestreut.
Total auf E-Commerce konzentriert. Und da sind wir der größte Podcast im E-Commerce-Bereich. Deswegen zahlen uns da, sage ich mal, Softwarefirmen für E-Commerce und so für eine Folge, wo wir nur ein paar tausend Views drauf haben, zehntausende Euros, um da platziert zu sein, weil, sage ich mal, die Leads so wertvoll sind. Und um das jetzt wirklich zum Punkt zu bringen, so ist das entstanden eigentlich, dass ich auch Videos gedreht habe, weil rein dieser schriftliche Content von LinkedIn einfach irgendwann begrenzt ist vom Wachstum, yeah, und vom Risiko einfach.
Ja, yeah. Es wäre jetzt auch nicht die Frage gewesen, ob das irgendwann so ein bisschen auch so ein Ego war von dir, dass du gesagt hast, so, hey, ich will jetzt so, ich will Johannes Kliesch bekannt machen, weg von Snorks, oder sagst du wirklich so, hey, ich wollte einfach neue Wege aufmachen, um mein Geschäft zu beflügeln, oder ging es eher darum, dich selber zu beflügeln, weil du in den Vordergrund treten wolltest? Aber das hast du jetzt ja eigentlich beantwortet mit dem, was du gesagt hast, so, hey, bekannt werden ist jetzt gar nicht so dein Ding oder ist jetzt auch nicht so wichtig, sondern du willst Menschen helfen und wolltest eben deine Firma einfach größer machen.
Voll. Also, wenn ich morgen unterschreiben könnte, dass einer meiner Mitarbeiter quasi vor die Kamera für mich, würde ich sofort machen. Also
Plätze tauschen quasi.
Sofort, sofort. Aber ich verstehe auch, dass es nicht funktioniert. Also das ist das Letzte, was man irgendwie so delegieren kann, ist halt das Gesicht vor der Kamera. Aber ich würde es sofort machen. Also dass mein Gesicht jetzt auch ARD-Doku und so hast du angesprochen. Null Interesse. Es ist halt, ich akzeptiere, dass es irgendwie auch die Downside ist, bekannt zu werden. Und es ist ja auch irgendwie komisch. Ich sitze hier, bin bei ARD und sage, ich will nicht bekannt werden. Irgendwie sind es ja auch Sachen, die mich bekannter machen, klar. Aber mir geht es eher um die anderen Effekte, die daraus resultieren. Dass wir hier sitzen, dass man tolle Menschen kennenlernt, dass man Leuten helfen kann. Und nicht, weil ich auf der Straße mit irgendwelchen Leuten Fotos machen will und belanglose Gespräche habe. Das ist mir scheißegal.
Das ist auch ein guter Punkt, weil ich finde, gerade weil du ja nicht so einen konventionellen Weg des Erfolgs hingelegt hast, und das ist auch so ein bisschen mein Format, dass ich Leute hier haben wollen, also dass ich die Leute haben will, die zeigen so, hey, du musst jetzt nicht den klassischen Studiengang hinlegen und keine Ahnung hier 10, 15 Jahre in der Firma XY gearbeitet haben, um dich hochzuarbeiten, oder du kannst einen anderen Weg gehen, du kannst zwar studieren, beim Mediamarkt deiner Kasse sein und sagen, nee, ich gehe jetzt all in Boxershorts und Socken und damit 100 Millionen im Jahr machen. Und nicht nur das, du hast Anfang des Jahres eine insolvente Firma übernommen, oder?
Ja, Oceans Apart zum 1.11. letzten Jahres.
Also,
ja. Und ich weiß nicht, wann die Folge hier rauskommt, aber wir haben noch eine weitere Firma gerade gekauft.
Jetzt bin ich gespannt.
Aber die ist nicht so groß, die heißt Femtest, die machen Periodenunterwäsche. Die machen so 3, 4 Millionen Euro.
Insta, glaube ich, gesehen.
Ja, 3, 4 Millionen Euro Umsatz, die haben wir jetzt auch gerade gekauft.
Waren nicht auch bei der Founders League mal?
Das weiß ich gerade gar nicht.
Okay.
Aber die haben wir jetzt auch gerade gekauft. Und ja, das ist gerade so, mein operativer Hauptjob ist, andere Firmen zu kaufen. Das hört sich immer so mega toll und krass an. Aber am Ende des Tages ist es 1000 Frösche küssen, um einen Prinzen dabei zu haben. Deswegen, ich spreche gerade sehr viel mit Firmen. Wir machen Angebote. Mal klappt's, mal klappt's nicht. Und ja, das ist so eine der Hauptsachen.
Okay, Oceans Apart, insolvent, finde ich schon mal grundsätzlich krass. Also ich bin jetzt nicht der typische Oceans Apart Legsteger. Aber ich habe die sehr viel gesehen eine Zeit lang auf den sozialen Medien, weil gefühlt irgendwie alle Frauen Werbung gemacht haben, irgendwie Paid-Werbung, keine Ahnung. Dann sind die doch insolvent gegangen. Das heißt, die haben wohl das eine oder andere nicht richtig gemacht. Ihr habt vieles richtig gemacht und habt jetzt gesagt, hey, ihr kauft jetzt eine insolvente Firma auf. Und 1. November, jetzt haben wir aktuell heute den 21. April. Was ist in den letzten 6 Monaten bei der Firma passiert aus der Insolvenz raus?
Boah, viele verschiedene Sachen. Ich glaube, auch da kann man wieder die Analogie spinnen zu Immobilien. Das ist ein heruntergekommenes Gebäude, was man irgendwie kernsanieren muss. Und angefangen ist es erstmal mit dem Team, rund um das Personal, als wir kurz bevor wir sie übernommen haben, das ist so ein bisschen Insolvenzrecht, ein bisschen komplizierter, waren es noch 130 Vollzeitmitarbeiter und wir haben 20 haben wir übernommen. Also 110 wurden, bevor wir, also wir haben da nicht die Entscheidung getroffen, aber wurden entlassen, bevor wir die übernommen haben. Das ist natürlich schon mal ein großer Einschnitt. Und jetzt mussten wir das Team auch wieder aufbauen, in unsere Kultur, in unser Team integrieren. Also zum Beispiel Thema Logistik. Legen wir die Logistik mit Snox zusammen oder verschickt jeder seine Pakete? Also ganz viele so grundsätzliche Fragen, die wir klären mussten, die sehr operativ jetzt zu sehr ins Detail gehen mussten. Da mussten wir zum Beispiel mit Influencern, es wurde über 1 Million Euro wurden noch an Influencern geschuldet, die Firma. Und auch hier nicht zu sehr ins Detail, aber Rang-Rücktritt kennst du selber. Ja. Die Banken sind immer als erstes und dann kommen alle anderen. Das heißt, auf dem Papier haben die Influencer keinen Cent mehr bekommen. Aber ich war dann, als wir sie übernommen haben, habe ich gesagt, wir können nicht als Snox die mit so vielen tollen Menschen und Creators.
Ja, aber die auch mit Influencern.
Genau, wir können nicht eine Firma rauskaufen und die Leute, die wir kennen, unsere Partner in der anderen Firma, können wir im Regen stehen lassen. Das können wir nicht machen, das fühlt sich nicht richtig an.
Ach, waren auch Influencer dabei, die mit euch?
Ganz viele, ja, ganz viele. Und deswegen war das eine tricky Situation. Deswegen, bevor wir die auch übernommen haben, habe ich mit den größten Managements, also die größten Schuldner, habe ich gesprochen und habe ich gesagt, hey, wenn wir die übernehmen, seid ihr damit cool? Einmal und seid ihr bereit, auch weiter für uns Werbung zu machen? Dafür bieten wir euch an 50%, also von der Million haben wir freiwillig 500.000 Euro an die bezahlt, weil wir gesagt haben, hey, wir möchten, wenn wir die Firma übernehmen, wir möchten es wirklich richtig machen und wir wollen in euch investieren wieder quasi. Ihr habt so viel Scheiße gefressen, wir sind bereit, euch davon Geld abzugeben, weil wir sehen als große Opportunity für uns alle, Oceans Apart wiederbeleben zu können.
Und da, eine Million Schulden, ja, die ihr gar nicht verursacht habt,
ja,
habt ihr 500.000 quasi gesagt, ja, zahlen wir euch aus.
Ja.
Krass.
Also ich will dafür gar keine Blumen, sondern so.
Nee, aber ich meine, das sind ja fremde Schulden,
ja,
die du quasi mit aufgenommen hast und die Hälfte davon aus deiner Tasche bezahlt hast,
ja,
an Influencer oder Creator, Creatorinnen, mit denen ihr arbeitet, um zu sagen, hey, pass auf, wir machen das jetzt nicht so, dass ihr null kriegt, sondern wir, ja, zahlen die Hälfte. Nicht, dass du dafür keine Blumen willst, aber das ist schon krass so, ne? Also fremde Schulden zu übernehmen und davon einen Teil abzubezahlen.
Absolut. Wir konnten, weil wir gut verhandelt haben, sage ich mal, haben wir weniger Kaufpreis gegenüber den Banken gezahlt, weil mit denen mussten wir ja den Kaufpreis
aushandeln für die.
Genau, also dass man es versteht, wenn so eine insolvente Firma wie bei einer Immobilie, es sind nicht die tatsächlichen Zahlen, ich darf nicht drüber reden, aber 30 Millionen Euro Schulden gegenüber der Bank und dann verhandelst du, hey, für 10 Millionen kaufen wir euch das Ding ab, aber ihr verzichtet auf alle Schulden. Asset Deal macht man dann. Und weil wir das gut verhandelt haben, hatten wir quasi genug Luft, auch nochmal den Influencern das Geld zu zahlen. Aber das war unsere Bedingung, dass wir gesagt haben, auch gegenüber den Banken haben wir gesagt, nur wenn ihr uns so stark entgegenkommt, weil unsere Bedingung ist es, wir möchten den Creatoren, Influencern Geld zahlen, weil die haben ja schon Werbung gemacht. Die haben ja Werbung gemacht, um Ware abzuverkaufen, dass die Bank wieder mehr Geld bekommt. Und das ist ja nicht fair.
Wie hat die Bank darauf reagiert, wo ihr das reingeworfen habt, den Vorschlag?
Also die Banken selber haben wir nicht gesprochen, sondern der Insolvenzverwalter, ja, macht es.
Oder wie hat er reagiert drauf?
Also wir haben bis nachts um 3, 4 mehrere Nächte verhandelt. Und als wir uns irgendwann geeinigt haben, war die Person, mit der wir verhandelt haben, haben gesagt, Jungs, ihr seid echt crazy. Wir sind froh, dass wir einen Deal gemacht haben, aber ich kann euch nur sagen, wir selber legen gerade echt drauf, weil die ganzen Kosten so viel sind. Also, ihr habt fucking gut verhandelt. So, das war die Kernaussage. Weil das auch oft so ist, wir waren 2 junge Kerle und dann sitzen wir da, die schon 20 Deals gemacht haben und die unterschätzen sich dann immer. Und dann war
vor allem, weil du so jung bist, du bist ja 30.
Ja, ja.
So, jetzt sitzt du wahrscheinlich vor einem 50-jährigen Insolvenzverwalter, ja. Da denkst du, jo, Jürgen, was nützt du eigentlich von mir? Ja, keine Ahnung.
Ja.
Der weiß aber, glaube ich, nicht so richtig, was du alles auf dem Kerbholz hast und was du die letzten paar Jahre erlebt hast. Und unterschätzt dich. Und das bringt dich, und ich kenne es von mir, manchmal aber eigentlich in eine ganz gute Position.
Voll. Und genauso war das. Und dann haben wir einen Deal gefunden für alle. Die Banken waren am Ende des Tages happy, weil es war wirklich 2 Tage, bevor so eine Frist abgelaufen ist, dann hätte die Firma komplett zugemacht werden müssen. Deswegen habe ich gesagt, entweder wir finden heute Nacht noch einen Deal oder die Firma ist weg. Also es hat alles gut geklappt am Ende des Tages. Die Influencer, Creatoren haben ihren Geld bekommen, wir haben die Firma bekommen, die Banken haben noch einen Schnaps bekommen und so hat es gut geklappt. Und deswegen war auch dieses Thema, weil wir da gute Vorarbeit gemacht haben, haben wir jetzt auch einen guten Zugang zu allen Creatoren, Influencern, weil die wissen, hey, mit Snorks Oceans Apart, die halten ihr Board und die quetschen uns nicht nur aus. Und das ist wirklich ein wichtiger Wert für uns, eine Philosophie, die wir tragen. Und das, würde ich sagen, sind jetzt gerade so die Themen nochmal zusammengefasst. Also Team aufbauen mit Creatoren, Influencern, quasi wieder Vertrauen aufbauen, dass sie auch wieder Lust haben, für uns Werbung zu machen.
Und dass sie natürlich auch sehen, hinter Oceans Apart stecken nicht mehr die alten Geschäftsführer oder Geschäftsinhaber, sondern ihr.
Ja.
Und wenn du sagst, da sind viele Influencer dabei, mit denen ihr auch schon mit Snorks arbeitet, die auch hier sind, dann wissen die ja, dass ihr euer Wort haltet und dass ihr die richtigen Geschäftspartner seid an der Stelle.
Genau so ist es. Und ja, und dann noch viel so operative Themen wie Logistik und so weiter, Produktgrad. Gerade haben wir auch so viele Produkte abverkauft und mit den Lieferanten mussten wir auch neue, weil die auch viele Ware hatten, mussten wir neue Deals jetzt verhandeln, dass die Ware wiederkommt. Jetzt sind wir gerade viel ausverkauft, deswegen sind wir hinter unseren Umsatzerwartungen. Also deswegen ist es halt wie in so einer Bauphase von einem heruntergekommenen Projekt, dass es dann einfach Höhen und Tiefen gibt. Manche Handwerker kommen dann nicht oder so. So in so einer Phase befinden wir uns gerade, aber Big Picture war wahnsinnig erfolgreich. Und das zeigt ja auch, warum wir jetzt auch weitere Firmen kaufen, dass wir daran total festhalten.
Aber schon alles im E-Commerce-Bereich, ne? Also wenn du sagst, so weitere Firmen kaufen, ne? Also wir haben jetzt ja Snorks, dann Oceans Apart, dann die Firma für Unterwäsche, für, ja. Was war das, Periodenunterwäsche?
Ja.
Also schon alles E-Commerce-lastig.
Genau.
Und das eine, irgendwann ergibt das so im Puzzle, was wahrscheinlich zusammengeführt wird. Ne? Das eine beflügelt ja wahrscheinlich das andere. Das ist, denke ich mal, so eine große, das große Bild, the big picture, die Idee wahrscheinlich von dir, dass du viele Puzzleteile zusammenführst, die dann zu einem großen werden, oder?
Genau, so ein bisschen auch hier wieder Analogie Immobilien, wenn man in einem...
Kommen gleich zu Immobilien. Ja. Johannes redet sehr mehr von Immobilien als ich, das hat einen Grund.
Wenn man mehrere Immobilien vielleicht in einem Block kauft und die auch entwickelt, die sich dann gegenseitig befruchten, weil da ein Café ist und so.
Da kommt ein Einkaufscenter dazu und hier genau. Und da und das Infrastruktur wird immer besser.
So ähnlich ist es bei uns auch. Ein ganz typisches Beispiel ist es im E-Commerce, wenn man die Logistik zusammenlegt. Femtis, wo ich erzählt habe, die machen 2-3 Millionen Euro Umsatz. Stellt euch mal vor, die haben auf einmal die Logistikpreise von jemand, der 100 Millionen Euro Umsatz macht. Ja. Da sparen wir direkt, kann ich euch konkret sagen, bei den Beispielen, pro versendeten Paket sparen die 8 Euro ein. Also sofort. Und für uns ist es, in Anführungszeichen ein leichtes, die zu uns zu bringen. Unser Logistiker freut sich sogar und sagt, hey, Snorks macht jetzt nicht nur 1 Million Bestellungen im Jahr, sondern vielleicht 1,1 Millionen oder so. Der sagt, okay, cool. Und wir sparen pro Paket, ohne jetzt viel mehr Aufwand zu haben, sparen wir 8 Euro. Genau, 8 Euro bei Femtis. Und somit sind die vielleicht, ich kann es euch noch nicht ganz sagen, aber direkt vielleicht wieder profitabel oder profitabler, einfach nur, weil wir sie zusammenlegen.
Krass.
Und das sind so einfache Hebel und das zieht sich durch. Oder zum Beispiel Influencer ist auch, das verstehen auch viele nicht. Du würdest jetzt auch nicht Werbung machen als größter europäischer Immobilieninfluencer für irgendeine winzig kleine Immobilienfirma. Würdest du wahrscheinlich auch nicht machen, je nachdem, weil du sagst, hey, ich kann da nicht mit meinem Namen für stehen. So ist auch im E-Commerce. So eine sehr große Influencerin macht jetzt nicht für einen Femtis, die nur 2-3 Millionen Euro Umsatz machen, macht keine Werbung. Aber wenn wir sagen, hey, liebe Influencer, wir haben 3 Marken, Oceans Apart, Femtis und Snorks, wir machen einen Rahmenvertrag. Du machst für alle 3, machst du Werbung. Was kostet es? Dann findet man einen guten Deal. Die wissen, wir zahlen immer pünktlich alles drum und dran. Und schon hat man da auch weitere Hebel. Also das sind so 2 Sachen in diesem Firmenkonstrukt, die auf jeden Fall ja sehr spannend sind. Und warum man zum Beispiel auch ganz prominentes Beispiel mit Christian Wolf, More Nutrition, OAs hängt der zusammen. Also das sind ähnliche Philosophie, wo man sagt, okay, du machst Nahrungsergänzungsmittel, machst du More, Klamotten trägst du OA und noch weitere Sachen. Das ist alles, du hast einen Kontakt, einen Ansprechpartner, kannst aber mehrere Firmen quasi dafür promoten.
Also ich bin ja gebürtiger Ludwigshafener.
Wirklich?
Ja, klar. Ach, das weißt du gar nicht.
Nee.
Ja, ich bin gebürtiger Ludwigshafener. Ja.
Ach, das ist ja Nachbarschaft.
Ja, Ludwigshafen geboren und dann so, als meine Eltern am Scheiden lassen, mit 1 Jahr nach Stuttgart gekommen, dann hier aufgewachsen. Aber ich bin gebürtiger Ludwigshafener. Ich war diese Woche in Mannheim zur Beurkundung. Wir haben eine Immo verkauft.
Ah, ich habe es gesehen, gestern in deiner Story.
Genau. Aber ich habe es zwar jetzt nachträglich gepostet, das war am Donnerstag. Und irgendwie gefühlt, seitdem es dich gibt oder Snorks, hast du Mannheim irgendwie so ein bisschen Startup-Kultur mit auf den Weg gegeben, weil Neben dir gibt es ja noch ein ganz bekanntes, anderes krasses Startup, Purelei,
ja,
also mit Schmuck, Modeschmuck. So, ihr beiden irgendwie habt so gefühlt die Startup-Kultur in Mannheim komplett etabliert. Also vielleicht täusche ich mich auch, aber gefühlt so Mannheim hat nie so eine krasse Startup-Kultur gehabt, wie seitdem ihr beiden jetzt irgendwie am Start seid und richtig Gas gegeben habt und auch in Mannheim geblieben seid. Also es kam ja nicht der Punkt, dass du irgendwann gesagt hast, ich gehe jetzt nach Berlin oder nach Köln, was man so kennt vielleicht so typisch, sondern ihr seid auch in Mannheim geblieben. Warum?
Rational wieder da, die Antwort ist so, sei lieber der größte Player in der B-Lage. Also krieg lieber gute...
Also ein kleinerer Player in der A-Lage.
Genau. Ganz, also wirklich so. Wir haben gutes Personal, gute Leute gefunden, guten Zugang in Mannheim. Ich kenne den Bürgermeister, alle möglichen. Also ich habe da quasi mein Netzwerk, mein System gefunden, dass ich schnell Zugang zu allen Leuten habe und da gute Skalierungseffekte habe. In Berlin wären wir niemand. Bis heute noch. Also wie viele 100-Millionen-Startups gibt es auch in Berlin? Viel schwieriger. Und emotional ist so, wir haben hier angefangen, hier ist die Familie, kennt jeder, so mal schnell umziehen, ist dann auch nicht so. Sondern bei uns sind so von den 150 Vollzeitleuten 30 vielleicht in Mannheim, 30 bis 40. Der Rest ist remote. Wir haben in Hamburg noch ein Office mit 20, 30 Leuten. In Berlin haben wir noch ein Office. In Lissabon sind ganz viele. Also dadurch gezwungen, weil unsere Talente in Mannheim schnell zu Ende waren, dass wir gute Leute gefunden haben, waren wir schon im Jahr 2, 3 haben wir überall in Deutschland Leute gesucht und nicht erst durch Corona und sonst was. Deswegen ist diese Remote-Kultur bei uns total etabliert und funktioniert auch richtig gut. Und daher gab es jetzt nie einen Grund, warum wir aus Mannheim wirklich wegziehen sollten. Und da Fun Fact mit Purelei, mit dem wohne ich sogar in einem Haus. Also diese, doch, diese Freundschaft ist sehr tief verankert und auch hier vielleicht.
Jetzt noch wohnt ihr in einem Haus, oder?
Ja, wirklich.
Nein.
Doch, also ich sehe hier die Gründer morgens immer, die bringen ihre Kinder zum Kindergarten. Ich gehe gerade ins Büro. Also daher, wir haben uns immer gegenseitig sehr, sehr viel geholfen. Gerade am Samstag, Ostersamstag haben wir auch viel Zeit zusammen verbracht. Und dann, ja, diese Symbiose, dass man sich gegenseitig hilft und supportet, ist einfach Gold wert.
Ja, auch ganz, ganz tolle Gründer. Also ich habe beide kennengelernt, das erste Mal damals bei der Founders League in Berlin. Kannte ich die nicht. Alisa sagte ja damals mit mir und dir in der Jury.
Ja.
Und ganz, ganz toller Gründer. Und was ihr gemeinsam habt, was ich hochinteressant finde, vor allem in der heutigen Zeit, wo alles so schnelllebig ist und auch viel, ich sag mal, rumgeflext wird auf den sozialen Medien mit Erfolg, mit teuren Uhren, teures Auto, Urlauben, hast du nicht gesehen. Warum bist du noch so bodenständig? Also was ist so, was steckt dahinter? Weil wenn ich dich treffe, du bist so der, immer noch so der Typ für mich, der von nebenan, aber redest hier von 100 Millionen Umsatz und beschäftigst hier 150 Leute quer nicht nur in Deutschland, sondern auch in Lissabon. Was ist so der Schlüssel für dich, dass du sagst, so, hey, du verlierst den Boden nicht unter den Füßen? Weil ich lese auch so einen LinkedIn-Post, wo du sagst, so ja, heute bin ich der Typ, der meinen Mitarbeitern einen Kaffee macht, der da ist und ein bisschen gute Zeit mit denen verbringt. Wie funktioniert das? Weil ich sehe viele andere Menschen auf der anderen Seite, die weitaus weniger Umsatz machen wie du, aber irgendwie so tun auf den sozialen Medien, als wären die neuen Jordan Belforts.
Ich glaube, das ist so ein bisschen die Motivation des Why dahinter. Ich liebe E-Commerce. Mir macht es so viel Spaß. Es ist für mich kein Mittel zum Zweck, um die teure Sachen zu kaufen, um dann die Anerkennung zu bekommen. Null. So, ich brauche da keine Anerkennung für meine materiellen Güter. Und so war es auch in der ARD-Doku. Natürlich haben die versucht, dann irgendwelche finanziellen Sachen zu zeigen. Und das liest man natürlich schnell mal in den Headlines und der Sockmenü. Aber ich sage immer, wenn ich Anerkennung will, ist für was ich aufgebaut habe und für meine fachliche Expertise und nicht, weil ich mir irgendwelche Sachen kaufe. Es ist keine Kunst, sich eine Uhr für 100.000 Euro zu kaufen. Also dafür will ich keine Anerkennung haben. Ich will Anerkennung, dass ich 150 Leute beschäftige und einen Mittelständler aufgebaut habe. So, dafür möchte ich stehen. Und das beobachte ich bei anderen sehr viel, dass die sich davon verleiten lassen, dann teure Sachen zu kaufen und die dann zur Schau stellen, um noch mehr Anerkennung zu bekommen. Aber ich brauche das nicht. Also das ist null mein Why. Das ist null mein Antrieb, warum ich das Ganze so mache. Und auf der anderen Seite, weil du es auch mit meinen Mitarbeitern anspreche, sage ich auch in der Doku, also ich kann für mich selber sagen, wenn wir die richtigen Leute finden, dann bringen wir es Nox auch noch auf 1 Milliarde. Wenn unser Team morgen keinen Bock mehr auf mich hat, weil ich unsympathisch bin, whatever, dann bricht das Kartenhaus auch zusammen, wie bei auch Oceans Apart. Also ich sage immer intern, it's a people game. Es geht um die Menschen. Ich bin einer von 150. Also ist mein Job, dass 149 Leute motiviert sind. Und daher, darum geht's. Und nicht irgendwie mich immer mehr zur Show zu stellen und zu sagen, was für ein krasser Typ ich bin, sondern ich will, oder das ist mein Ziel, unseren 149 Leuten neben mir ein geiles Leben ermöglichen und mit den geilen Scheiß in den nächsten Jahren noch machen.
Das ist hochinteressant. Obwohl du eigentlich mit dem, was du tust, im Vordergrund stehst, willst du aber aktiv im Hintergrund sein und die Leute, die mit dir arbeiten oder dafür gesorgt haben, dass du erfolgreich geworden bist, in den Vordergrund bringen oder die motivieren, weil die meisten vergessen, auch in den sozialen Medien, man wird nicht alleine erfolgreich. Das ist, Erfolg besteht immer darin, dass viele Menschen um dich herum positioniert sind, die zu deinem Erfolg oder zu dem kollektiven Erfolg dazu beitragen. Und das sieht man oftmals auf den sozialen Medien nicht, wobei du ja sehr viel deine Leute postest. Also ich sehe ja immer wieder Menschen aus deiner Firma, die du tatsächlich pusht und sagst, hey, das ist die Person, die hat das bewirkt, die hat das bewirkt. Und das finde ich geil. Das ist auch eine Form von Wertschätzung. Und ich merke auch so, weil ich ja auch Angestellte habe, so teilweise ist es gar nicht mehr so wichtig, so, also schon, wie viel Gehalt kriegst du, ja. Aber die Menschen sind immer mehr auf Wertschätzung aus.
Ja.
Beobachtest du das auch so, diesen Trend, dass die Leute sagen so, hey, ich will einfach mehr Wertschätzung von meinem Chef haben, mir gegenüber, als wenn du sagst, hier kriegst du deine 3 netto, frisst oder stirb, mir egal, was mit dir passiert.
Ja, Wertschätzung. Und der zweite Wert, was wir bei uns sehr stark sehen, ist so Personal Growth. Also, dass man selber weiterkommt, dass man neue Sachen lernt, dass was vorankommt. Weil wie wir beide auch gesagt haben, hey, es ist ein Computerspiel, wir wollen nicht so ein lineares Leben, sondern aufregen. Und dann gibt's auch mal Verluste. So ähnlich sehe ich das auch bei unseren Mitarbeitern. Bei uns sind Leute, die nach vorne kommen wollen. Ja, dann ist der Amazon-Account heute mal gesperrt und ich schreibe unserem Amazon-Chef heute jetzt, als ich hierher gefahren bin. Ja, aber er weiß auch, wenn er es jetzt hinbekommt, dann rufe ich ihn an und sage, ey, Alex, geilen Job gemacht. Also diese Kombination, das beobachte ich auch immer mehr bei unseren Leuten. Und wenn dann noch der finanzielle Erfolg on top kommt, dann ist es natürlich mega.
Wie hoch ist die Fluktuationsrate bei dir? Also wie viele Mitarbeiter kommen und gehen? Oder sagst du, die Leute, die da sind, bleiben dann auch wirklich über Jahre an deiner Seite?
Nee, ich würde eher sagen, wir sind so wie in Bayern München. Also die besten Leute im E-Commerce wollen zu uns kommen. Wir haben aktuell so 1.000 Bewerbungen im Schnitt pro Monat.
1.000 im Monat?
1.000.
Euer HR will ich nicht sein.
Ey, brutal. Also wirklich 1.000. Und wir stellen so im Schnitt gerade 5 Leute pro Monat ein. Also bei uns reinzukommen ist super, super schwer. Und das ist auch so ein Konflikt für mich selber, weil ich war...
Du musst ja 995 Leuten absenken.
Brutal. Und das ist...
Leute nimmst.
Und das ist total scheiße, weil ich selber habe die Firma gestartet, auch weil ich scheiße in der Schule war und so und will so flache Hierarchien und so. Ich will, aber jetzt hast du so viele Bewerbungen. Irgendwie musst du ja selektieren. Du kannst nicht mit 1.000 Leuten sprechen. Also deswegen ist es ein total emotionaler Konflikt. Aber zurück zu deiner Frage. Wir sind wie Bayern München. Die besten Leute wollen bei uns spielen. Aber das heißt auch, dass Leute B- und C-Player es bei uns echt schwer haben. Also das ist leider auch die traurige Wahrheit, wenn du bei uns nicht saugut bist in dem, was du machst, dann macht es dir auch keinen Spaß, weil du siehst um dich rum, dass...
Lauter High-Performer wahrscheinlich.
Brutal. Also ja. Das ist schon irgendwo eine Herausforderung. Also heute Montag, ich musste kurz im Büro heute das Auto holen von meinem Kollegen. Aha. Dann bin ich rein, dann waren da 2 Leute an der Kaffeemaschine. Also Ostermontag. Und dann habe ich gefragt, Jungs, was macht ihr hier? Ja, wir müssen noch Sachen fertig machen und wir saßen daheim und hier im Office habe ich mehr Bildschirme und kann besser arbeiten. Also, und keiner zwingt die dazu. Aber wir haben einfach so Leute intrinsisch, die so on fire sind und die haben so Bock, nach vorne zu kommen. Die sagen am Ostermontag, der eine, das tut mir auch sehr leid, hat eh nicht so Familie. Und der sagt so, ey, wenn... Ich hatte jetzt schon 3 Tage frei. Ich wusste heute nicht, was ich mache.
Jetzt will ich langsam arbeiten.
Genau, bevor ich zocke, ey, ich gehe ins Büro und gebe Gas. Aber wenn du halt nicht so, und das ist ja auch vollkommen in Ordnung normal, aber wenn du dann in so einem Team bist und du hörst dann, kommst am Dienstag zur Arbeit, hörst am Montag, hat mein Kollege da 8 Stunden gearbeitet, denkst du auch so. Also fühlst du dich ja irgendwie auch unter Druck gesetzt. Das muss man ja leider einfach sich so eingestehen. Ja. Deswegen ist es für uns...
So indirekt kriegst du dann schon so einen Druck auf den Kessel. Ja.
Genau. Und daher ist es bei uns so, wenn du der beste Fußball wie in Deutschland bist, dann willst du für Bayern spielen und dann hast du da auch richtig Spaß. Wenn du aber nicht so gut bist und dann sitzt du da nur auf der Bank und kriegst vielleicht nicht so die Wertschätzung.
Dann kommst du zum VfB.
Das will ich jetzt so nicht so sagen, aber daher ist die Fluktuation. Ich habe es gerade gesehen, wir haben dieses Jahr bisher, ich glaube, 30 Leute Vollzeit eingestellt, aber 17 haben auch schon das Unternehmen verlassen. Und wir sind im April. Also 3-4 verlassen auch pro Monat.
Okay, krass.
Auch weil wir, sage ich mal, sagen, hey, es... wir zahlen richtig gute Abfindungen und sagen so, hey, geh lieber woanders hin, weil bei uns ist so ein Leistungsniveau, wir merken gerade, dass du auch nicht glücklich damit bist oder es passt nicht zu deinen Lebensumständen und so weiter. Daher, es sieht auf Social Media, also ganz viele kommen zu uns, oh, ist das bei Snox wirklich so, wie es auf LinkedIn aussieht? Und dann sagen die, ja, ist wirklich so. Also da ist Mario Kart und High Life, aber von 12 bis 13 Uhr in der Mittagspause. Ab 13 Uhr sitzen alle wieder am Platz und arbeiten wirklich hochkonzentriert bis x Stunden noch und geben Vollgas. Und wenn du darauf Bock hast, dann wirst du bei uns brutal glücklich. Geiles Gehalt, geile Wertschätzung, hat Spaß, um dich rum High Performer. Aber wenn du darauf nicht Lust hast, nur von 9 bis 16 Uhr arbeiten willst und so Minimax-Prinzip, da ist Snox total der falsche Arbeit. Da bist du bei uns nicht glücklich, dann ist es nur Stress für dich, weil du siehst um dich rum, dass alle so viel Gas geben.
Jetzt hast du gerade von Abfindungen gesprochen. Das ist ein ganz, ganz interessanter Punkt. Ich weiß nicht, beschäftigst du dich so ein bisschen, was so in der Politik und in der Wirtschaft bei uns passiert in Deutschland? Ja. Gefühlt ja so die größten Player, die ich kenne bei uns in der Wirtschaft, und das ist ja die Automobilindustrie, also wirklich von Zulieferer bis, also von Mercedes, BMW, Porsche, Bosch, also wirklich alle großen Namen, Commerzbank, Deutsche Post, dann hast du nicht gesehen, alle sprechen von Entlassungswellen, von Kündigungen, von Abfindungen. Die Leute, wo Menschen, die ich kenne, immer gesagt haben, hey, hier arbeite ich bis zur Rente, ich bin safe, ich muss nie wieder über mein Leben nachdenken. Das sind die Firmen, die gerade schwächeln. Und jetzt kommen aber so Firmen wie du, die jedes Jahr konstanten Umsatzzuwachs zulegen. Wie beobachtest du das? Wie kann das sein, dass so ein Big Player, so riesen Firmen, die weltweit groß sind, wirklich gerade langsam so den Bach runtergehen und dann kommt ein Snox um die Ecke, ein Johannes Klisch mit seinem gesamten Team und legt jetzt gerade kontinuierlich Jahr zu Jahr ein Wachstum hin?
Boah, natürlich eine sehr komplexe Frage. Die leichte und schnellste Antwort für mich selber ist, ich komme gerade aus 2 Wochen Amerika, L.A. Da fahren Waymo, selbstfahrende Autos, komplett autonom. Also da sitzt keiner mehr auf dem Fahrrad. Und du siehst sie alle 5 Minuten. Also ich habe in den 2 Wochen bestimmt 150 selbstfahrende Autos dort gesehen. Und da fahren auch schon Logistikroboter rum. Auf der Straße, könnt ihr mal bei YouTube und so eingeben, die fahren Pakete aus. Also wirklich auf der Straße, so Roboter fahren da einfach rum. So. Und die siehst du auch an jeder Straßenecke. Ich komme aus diesem L.A., aus dieser Welt, komme nach Deutschland diese Woche und wollte mir das Manager-Magazin kaufen am Kiosk, weil ich das sehr gerne lese. Wollte mit Karte zahlen. Nee, wir nehmen nur Bargeld. Und diese Metapher oder diesen Vergleich ist genau das, was ich gerade in der deutschen Gesamtwirtschaft beobachte. So, Amerika oder auch China, andere Länder, Indien ist ja gerade mit die schnellst wachsende Ökonomie der Welt, was die durch viel weniger Bürokratie und, sage ich mal, Innovationskraft, was die für Fortschritte machen. So, was da abgeht, ist Wahnsinn. Und wir Deutschen kriegen noch nicht mal hin, dass man überall mit Karte zahlen kann. Also so, ich könnte noch zig Beispiele aufzählen, wo wir uns einfach selber im Weg stehen durch zu viel Bürokratie, zu viel Regeln, zu viel diskutieren um die falschen Sachen und selber im Weg stehen, keine Innovationskraft haben. Und das, glaube ich, zieht sich auch sehr viel durch unsere Kulturmentalität. Ein anderes Beispiel ist, in Deutschland reden wir über eine 4-Tage-Woche, irgendwie 32 Stunden arbeiten, IG Metall, 35 Stunden. Das ist ja auch gut, aber man sieht im Ländervergleich, keiner der westlichen großen Industrienationen arbeitet stundenmäßig so wenig wie wir. Ja. Und in China ist, glaube ich, Durchschnittsstunden pro Woche 50, 55 Stunden. Und wir wollen irgendwie von 35 auf 32 runter. Beschweren uns aber gleichzeitig, dass die chinesischen Autos so viel besser sind und nach Deutschland kommen. So, ganz schwieriges Thema. Also wir können halt nicht immer weniger arbeiten und sagen, oh, wir sind die Deutschen und wir verlassen uns nur auf die Autoindustrie. Auf der anderen Seite, durch zu viele Regeln, Bürokratie, stehen wir uns da selber im Weg. Schwer. Und auf uns selber bezogen, wir versuchen diese Innovationskraft sehr
nach vorne zu treiben.
Ja, nach vorne zu treiben, das hochzuhalten, AI jetzt alles zu implementieren, whatever. Aber das ist halt auch ein winziger Scale. Wir sind 150 Leute. Mercedes, 10.000 von Angestellten. Das ist natürlich nochmal viel was ganz anderes. Und du bist noch viel mehr von der Politik abhängig, ob es dann irgendwelche E-Auto-Zulagen gibt und so weiter. Also sehr, sehr schwierig und in deren Haut würde ich gerade ungern stecken von so einem Kalenius oder so. Oh, das ist ganz schön.
Ja, die müssen einiges verantworten. Vor allem jetzt, glaube ich, so gerade das Thema E-Autos. Das wurde in den letzten Jahren so krass forciert, Verbrenner aus, jetzt dann irgendwie doch nicht Verbrenner aus. Viele Automobilhersteller haben sich ja dann komplett auf E-Autos eingeschossen. Der Absatz war nicht so wie gedacht, weil auch die Infrastruktur nicht da ist. Ja, also kommen wir wieder zu dem Thema. In Zapfsäuleninfrastruktur, da hast du fast gar nicht in jedem so. Wenn ich heute überlege, ich bin ja Kroate, wenn ich nach Kroatien fahren müsste mit dem E-Auto, mich würde es schütteln, weil ich irgendwie, vor allem in Kroatien, wo lädst du das Auto dann irgendwann? Ne? Und dann hast du ja viele Fahrzeuge, die haben ja gerade mal so 400, 500 Kilometer Reichweite, da kommst du nicht weit. Ja?
Und dann denke ich mir aber, ein amerikanisches Unternehmen mit Tesla hat mehr Ladesäulen in Deutschland gebaut.
Als wir im Deutschen.
Als ein Mercedes oder ein Porsche, die hier.
Darf gar nicht sein eigentlich, so als, ja. Ja,
ja, es ist schwierig.
Ja, ich war jetzt auch gerade mit den Kindern vor 3 Tagen im Kino, hier in einem riesengroßen Kinozentrum in Leonberg bei Stuttgart. Da habe ich auch so ein fettes Ladesäulending gesehen. Ich glaube, 40 Ladesäulen von Tesla. Oh, an einem Stück, ne? Also nicht Mercedes oder nicht Porsche oder VW, keine Ahnung, nee, Tesla. Also so wie du sagst im Prinzip, da muss ein Elon Musk herkommen und Deutschland zupflastern mit Ladesäulen, was wir ja eigentlich selber besser hinkriegen sollten.
Ja.
Aber Thema Bürokratie. Weil du es gerade ansprichst, du hast ja schon sehr, sehr oft Analogien zum Immobilienbereich jetzt gebaut im Gespräch. Vor einigen Monaten hast du unter einem Post von mir geschrieben, so, wo ich beim Notar war, glaube ich. Bin mir nicht mehr sicher, ob es Notar war oder Objektvorstellung auf Instagram. Hey, wenn du was Cooles hast, gib mir Bescheid. Und da dachte ich so, Johannes? Hä? Ich musste kurz gucken, so, Johannes von Snox schreibt so, wenn ich ein paar coole Immobilien habe, soll ich mich melden? Was geht da ab? Und da habe ich so ein bisschen geguckt, da hast du gemerkt, so, okay, du und Rehan, ihr seid jetzt auf einmal ins Immobiliengame eingestiegen. Dann hast du gesagt, telefonier mal mit ihm. Dann habe ich mit ihm gesprochen, da habe ich so rausgehört, so, ja, wir kaufen jetzt Mehrfamilienhäuser in Mannheim und kaufen die auf im Bestand, ne, sanieren die und behalten die erstmal und schauen, wie das Spiel dann weitergeht. Was ist da passiert? Ist der Socken-Johannes jetzt der neue Immo-Johannes geworden oder wie ist das jetzt vonstatten gegangen?
Ich habe ja schon gesagt, ich hatte das Glück jetzt dadurch, dass ich ein paar Anteile von Snox verkauft habe, zum gewissen Vermögen zu kommen. Und als gelernter, studierter Banker ist natürlich so, hey, was mache ich mit dem Geld? Wie lege ich das an? Was kann man damit machen? Und wenn man dann sich überlegt, was gibt es irgendwie für Anlageklassen und so weiter, Aktien bin ich sehr stark investiert. Aber ich will nicht nur in Aktien sein, dann ist natürlich auch Immobilien ein Thema. Und wenn man sich dann überlegt, wie schafft man es, mit Immobilien eine gute Rendite zu haben? Ist einmal irgendwie Eigenkapital, das hatten wir jetzt durch die Investoren. Dann Zugang zu Fremdkapital. Da haben wir natürlich einen sehr großen Hebel, weil wir als Snox einfach ein großer Bankkunde sind. Das heißt, nur die Bank will uns halten als Snox, dann sagen wir, hey, dann gibt uns privat, um eine Immobilie zu kaufen, gibt uns irgendwie einen guten Kredit oder ähnliches. Also sehr.
Das ist dieselbe Bank, mit der ihr auch mit Snox arbeitet. Unterstütze ich auch bei den Immobilienkrediten.
Absolut, weil wir bei Snox haben wir keinen einzigen Euro mehr Fremdkapital drin, weil wir so Cashflow-positiv sind. Deswegen sagen wir, hey, wir haben ja, was ich vorhin gesagt habe, mehr als 10 Millionen Cash da auf dem Bankkonto. Und dann sage ich, ich lasse die 10 Millionen Euro da bei euch, wenn ihr mir hier privaten Bankkredit gibt oder so. Also da findet man Deals gemeinsam mit der Bank. Also auch da Haken dran, Zugang zu Fremdkapital sehr gut. Und dann noch Zugang zu guten Immobilien. Und dadurch, du hast es ja selber schon angesprochen, wir sind in Mannheim irgendwie sehr präsent und kennen da viele, viele Leute, sodass es auch gerade jetzt in Krisenzeiten ist es so, wer kauft in Mannheim gerade noch Immobilien? Gibt es nicht mehr so viele. Und da haben wir da uns klar im Markt positioniert oder in unserem Netzwerk haben wir gesagt, hey, wir würden jetzt Immobilien kaufen. Wir kriegen noch Fremdkapital gerade, nicht vielleicht wie der normale Angestellte, wo es gerade super schwierig ist. Und so diese Dreierkombination, dass wir Zugang zu Fremdkapital, Eigenkapital haben und das Netzwerk, haben wir sehr gute Objekte gefunden und machen das jetzt schon seit ein paar Jahren. Also wir haben auch deutlich mehr als 10 Millionen im Immobilienbestand.
Das ist irgendwie komplett an mir vorbeigegangen.
Wir sprechen auch in der Öffentlichkeit nie darüber.
Ah, okay.
Also tatsächlich spreche ich hier jetzt zum ersten Mal drüber, weil...
Aber war klar, dass ich dich darauf anspreche, wenn du jetzt bei dir...
Safe. Ich will ja auch nichts verheimlichen, aber auch hier sind wir... Ich muss ja damit nicht flexen oder so, sondern es macht einfach für uns rational Sinn, in Immobilien zu gehen. Und meine Vision so am Ende des Tages ist, wenn ich mal Kinder habe und denen irgendwann mal mein Vermögen auch vererben darf, glaube ich, ist es viel passender, einen Immobilienbestand zum größten Teil zu vererben, wo sie dann monatliche Mieteinnahmen haben, als wenn ich denen, das ist jetzt nicht die Summe, aber 5 Millionen Depot geben würde. Das würden sie morgen verkaufen und das Geld auf die Kacke. Und deswegen würde ich...
Hier zu verkaufen, ist das schon schwieriger.
Genau, und dann lieber ist das so meine Vision, mal Kinder gewisse Immobilienbestand geben, dann haben sie ihre Mieteinnahmen und können davon irgendwie leben, whatever. Ist jetzt noch ganz, ganz weit weg. Aber daher finde ich es schon sehr attraktiv, unabhängig von der Rendite jetzt, dass man sagt, hey, in Immobilien so für eine Familienstiftung, Familienvermögen, finde ich das einfach ein sehr wertvolles Asset.
Wie bist du an gute Immobilien rangekommen? Also du bist ja irgendwann reingestartet und hast gesagt, so, hey, jetzt, was mache ich jetzt? Aktien, passt, okay. Jetzt würde ich aber gerne mit Immobilien anfangen. War das schon vorher so, durch deinen Bekanntheitsgrad in der Stadt, dass Leute, die Immobilien haben, vielleicht auf dich zugekommen sind und gesagt haben, hey Johannes, willst du mal nicht kaufen oder so? Oder musstest du das erstmal so streuen in deiner ganzen Community von Leuten, die du kennst? Hey, ich suche jetzt Immobilien, wenn jemand was hört, gib mir Bescheid.
Also ganz am Anfang, unsere erste Immobilie haben wir 2017, 2018 gekauft. Also 2016 mit Snox angefangen und dann 17, 18, dann hast du ja immer ein, zwei Jahre, kannst du als Selbstständiger nicht kaufen.
Ja, genau, wirklich finanzierbar.
Genau, da haben wir dann angefangen.
Ja, krass, aber es war relativ fresh, noch, wo du Snox gegründet hast, direkt auch eine Immo gekauft.
Ja, weil wir es da schon gesehen haben, wir fanden das auch spannend und sowas. Damals war es vielleicht noch nicht so Mainstream, so bekannt wie heute, aber es gab da auch schon gewisse Leute, die darüber gesprochen haben und wir fanden es cool, wollten es ausprobieren, dann haben wir da so 3 Wohnungen für insgesamt so 1 Million ungefähr gekauft. Haben aber dann gemerkt, mit Einzelimmobilien ist dann natürlich so Eigentümergemeinschaft und sowas.
Eigentümerversammlung, die rumschlagen mit den anderen Eigentümern, bis man eine Einigung findet, wird das Dach jetzt gemacht oder die Fassade oder das Treppenhaus oder nicht.
Und dann hatten wir tatsächlich genauso, wie man sich's dumm vorstellt, wir hatten eine Wohnung oder die haben wir bis heute im Erdgeschoss. Wir haben keinen Balkon und dann hatten wir die ein halbes Jahr und dann war es so typisch, okay. Die Balkone müssen neu gemacht werden. Jeder im Haus muss 30.000 Euro zahlen.
Yo, die meisten dann, nein, machen wir nicht, brauchen wir nicht. Ja, Sonderumlage 30.000 will ich gar nicht bezahlen.
Und dann wurde es tatsächlich gemacht und wir mussten auch unsere 30.000 zahlen, obwohl wir gar keinen Balkon hatten.
Ja, das ist zum Thema Bürokratie, was da abgeht. Da muss jemand, der gar keinen Balkon hat, seine Immobilie 30.000 Sonderumlage zahlen, weil es in der BEG beschlossen wurde.
Genau, und also deswegen waren wir von einzelnen Wohnungen haben schon etwas gebrandmarkt.
Ja.
Und parallel war ja auch Snox immer größer und wir hatten mehr Stress. Und dann war es so, ey, ja, wir haben da 1 Million, aber die tragen sich gerade jetzt nicht so, wenn man diese Sonderinvestition noch dazu nimmt. Wir machen da erstmal Pause. Dann haben wir 2, 3, 4 Jahre nichts mehr gekauft. Und dann haben wir wieder angefangen und es kam schon mehr übers Netz. Also die ersten 3 Immobilien, klassisch ImmoScout und sowas, da gefunden. Und dann jetzt die ganzen Häuser war schon eher so im Netzwerk gesagt, hey, wir kaufen Immobilien. Und dann, sage ich mal, unsere Grundphilosophie, dass wir pünktlich zahlen, dass wir immer, sage ich mal, nett sind, dass wir ein Verhältnis zu den Maklern haben. Ja, und zu diesen 3, 4, 5 großen Immobilienkäufern in Mannheim haben wir auch ein gutes bis sehr gutes Verhältnis, dass wenn die... Bei denen ist ja auch so, die haben dann 100 Immobilien im Bestand, dann haben die eine Chance, eine neue mit einer richtig geilen Rendite zu bekommen, aber müssen 1, 2 dafür vielleicht abgeben, weil sie sagen so, wir brauchen das Eigenkapital oder die Sicherheit.
Um da wieder Liquidität zu bekommen, ja.
Genau, und bei denen sind wir quasi fast überall die Nummer 1, gerade wenn sie anrufen, weil die wissen, hey, mit denen geht's schnell.
Unkompliziert,
wir gehen schnell zum Notar, das läuft einfach. Und so ist gerade unsere Positionierung. Also wir sind so in der 2., 3. Reihe innerhalb von Mannheim, wo wir sagen, hey, die ganz Großen, so groß werden wir nicht, die 100, 200, 300 Millionen Bestand haben. Aber wenn die eine ihrer Objekte loshaben wollen, weil die nochmal Projekte entwickeln und so eine ganz andere Rendite haben, dann ruft uns an, wir kaufen, sage ich mal, fast alles von euch relativ blind. Und das ist gerade so unsere Positionierung, würde ich sagen, im Markt, wo ich sage, das ist so vielleicht unser Weg, wie wir an 7, 8, 9% Rendite-Dinger kommen, die Cashflow-positiv sind und so.
Ja, du musst halt viel selber entwickeln auch, ne? Also du musst ja auch oftmals dahin entwickeln, dass du eben diese 7, 8, 9, 10% hast.
Ja.
Das vergessen die meisten, ne? Also es ist wie mit Aktien oder wie mit Kryptos. Je höher die Rendite sein soll, umso höher das Risiko, umso höher das Entwicklungspotenzial, vor allem bei Immobilien. Hast du die 1, 2, 3 Wohnungen noch von damals?
Lustigerweise, wir haben sie noch. Wir sind sie gerade am Verkaufen, weil mein Cousin ist ja aus der Snox-Firma als operativer Geschäftsführer rausgegangen und kümmert sich jetzt um sein Privatleben, hat gerade ein Kind bekommen und so weiter. Und da haben wir jetzt beide gesagt, hey, die Million in unserem Gesamtrisiko, im Gesamtvermögen, macht halt keinen Sinn. Wir müssen da immer noch zu dieser Eigentümerversammlung hingehen und so. Also wir wollen die gerade eher aus so Stressgründen, wollen wir sie loshaben.
Ja.
Aber wir müssen sie auch nicht. Die laufen jetzt, die sind entwickelt, die sind 6-7% Rendite-Dinger. Deswegen, wir haben keinen Druck, sie zu verkaufen. Wir würden sie gerne verkaufen, aber es plätschert so vor sich hin. Seit einem halben Jahr gucken wir gerade noch. Aber das sind solide Immobilien. Aber damit wird sie jetzt nicht super, super reich. Aber es ist in Ordnung. Die sind auch noch finanziert zu 2,2%. Deswegen ist es alles cool, aber wir haben sie tatsächlich noch.
Ja. Ist dein Cousin in der Immobilienfirma auch mit drin, so wie damals bei Snox?
Also wir haben drei Immobilienfirmen und zwei davon ist er mit drin, in der dritten ist er nicht mit drin.
Drei Immobilienfirmen?
Ja, also die GbR, diese drei Immobilien haben wir einfach mit der GbR gekauft, wir beide zusammen. Also
damals diese drei Wohnungen.
Genau, dann haben wir noch eine Immobilienfirma mit Rehan, dem CEO auch von Snox zusammen. Da liegen so, ich weiß gar nicht, ob ich sagen darf, so zwischen 5 und 10 Millionen, sage ich mal, Immobilienwert. Das machen wir, Rehan, Felix und ich zu dritt. Mhm. Die heißt Snox City, die Firma.
So indirekt, der will schon was sagen. Eigene Stadt bauen in der Stadt. Okay.
Und dann die dritte Firma sind jetzt Rehan und ich, weil wir gesagt haben, hey, wir sehen uns jeden Tag, wir machen das mit Immobilien. Felix ist jetzt weiter weg von der Firma, hat auch gesagt, er will halt, wie gesagt, anderen Fokus und da ist jetzt Felix nicht mit drin. Und deswegen das hört sich jetzt so dramatisch an, drei Immobilienfirmen, aber eigentlich jetzt, wo wir jetzt noch aktive Immobilien kaufen, das ist jetzt nur noch eine Firma.
Okay, und da auch Bestandshaltung oder Fix und Flip oder was ist da so euer Interesse bei der dritten Firma?
Ich würde sagen, eher Bestandshaltung aus der Motivation, meinen Kindern mal vererben etc. Aber man muss als Immobilieninvestor meiner Meinung nach auch immer wieder flexibel sein. Je nachdem, was auch auf deinen Tisch kommt. Mhm. Wir haben jetzt ein Objekt, was wir gerade seit einem Jahr entwickeln. Es in Heidelberg, das war jetzt so zum allerersten Mal. Da sind wir jetzt kurz vorm Verkauf und wenn das jetzt erfolgreich ist, so wie wir uns das vorstellen, haben wir da eine sehr gute Rendite gemacht, sodass wir sagen, okay, vielleicht machen wir sowas nochmal, aber vielleicht sagt man dann 80% Bestand einfach und pro Jahr entwickelt man vielleicht eins, weil wir haben auch noch andere Projekte zu tun. Es ist eher durch diese Hebel, dass wir gut Fremdkapital bekommen, gute Immobilien bekommen, ist das eher unser Renditehebel, als dass wir jetzt krass entwickeln, weil viele, die entwickeln, machen das ja, um an Eigenkapital zu kommen und dann Bestand zu machen. Das können wir so ein bisschen umgehen, weil wir das Eigenkapital eher aus Snox haben. Aber sag niemals nie, je nachdem, was das Projekt dann am Ende des Tages auch ist.
Wirst du nicht irgendwann müde? Also du machst ja so viel, dann hast du ja geheiratet. Ne?
Ja.
Jetzt höre ich so ein paar Mal raus, wenn Kinder kommen sollten. So, bist du nicht irgendwann so an einem Punkt, wo du sagst, so, boah, ey, also das ist schon viel, was ich gerade auf der Uhr habe.
Du sitzt ja hier auch an einem Ostermontag und müsstest es nicht so in der Form. Das verbindet uns, glaube ich. Wir haben Bock, uns macht das Spaß. Und auch, das hört sich wieder, ich darf hier in diesem Podcast sitzen und darüber reden. Aber die Immobilienfirma macht 99% Rehan, den du auch erwähnt hast, mein Co-Geschäftsführer mit Snox. Ich habe ja auch mit Snox Halting Beratung. Das macht Romy. Also wieder, ich bin einer von 150 Vollzeitleuten. Und ich habe mit den verschiedenen Firmen, habe ich immer Geschäftsführer eingesetzt, die sich hauptsächlich darum kümmern, auch wenn ich sage, hey, meine Immobilien, nein, die gehört 50-50 Rehan und mir. Mhm. Und Rehan kümmert sich um alle Immobilien. Ich rufe vielleicht mal bei einer Bank an und sage, hey, können wir nicht noch mehr Sonderkonditionen oder sonst was haben oder den einen Immobilienmakler, weil ich den schon länger kenne. Aber eigentlich kümmert sich Rehan darum und daher wird's mir nicht, bin ich nicht müde oder werde nicht müde, sondern es ist eher toll, wie viele verschiedene Spiele man auf einmal spielen kann. Und jedes Mal mit jemand zusammen so Rehan zum Millionär machen, wie geil ist das? So, das treibt mich eher extrem an. So, ich bin Millionär und ich habe so ein geiles Leben. Und jetzt in meinem Lebensabschnitt geht es darum, anderen geiles Leben zu ermöglichen. Und das mit verschiedenen Geschäftsmodellen, verschiedenen Projekten, das treibt mich total an. Und da werde ich nicht müde, das weiterzumachen.
Geil. Das bringt mich jetzt zur letzten Frage. Du bist Millionär, du hast 100 Millionen Umsatz gemacht, Immobilienfirmen gegründet, willst andere Menschen um dich herum auch zu Millionäre machen. Was ist so das nächste große Ding von Johannes Kliech? Was ist so der next big move, wo du sagst, so, das ist meine neue Lebensaufgabe? Also du hast schon sehr viel gemacht, du hast schon mehr gemacht als die meisten in ihrem ganzen Leben mit 30 Jahren. muss man sagen. Aber was ist so das nächste große Ding, wo du sagst so, ja Mann, da arbeite ich drauf hin?
Also auf der einen Seite Familie etc. ist natürlich ein riesengroßes Thema und da sollten Kinder irgendwann kommen, das wird natürlich nochmal ganz, ganz viel verändern. Also mal gucken, wenn ich morgen keinen Bock mehr auf Snox habe oder die Familie sagt, dann würde ich auch rausgehen und sagen, hey, das war's irgendwie, weil dafür habe ich das jetzt auch 10 Jahre gemacht. Also mal gucken, wie sich das auch in den nächsten Jahren entwickelt. Wenn wir rein uns jetzt gerade aufs Business und so weiter konzentrieren, dann, ich liebe neue Herausforderungen. Dann gucke ich mir gerade an, E-Commerce habe ich gemacht, mache ich auch weiterhin. Da werden wir bestimmt auch viele Firmen dazukaufen und das weitermachen. Agenturen habe ich jetzt auch schon mehrere gründen dürfen und eine auch schon verkaufen dürfen. Das macht mir viel Spaß.
Consulting.
Genau, haben wir letztes Jahr verkaufen dürfen. Immobilien, mal gucken, wie weit wir das treiben können. Und da ist jetzt gerade meine neueste Beteiligung, ist eine Softwarefirma, wo wir so Shopify-Apps machen. Also Wir sind einer der größten Shopify-E-Commerce-Stores in Deutschland und wir haben viele Probleme, die wir haben. Zum Beispiel bei Shopify ganz typisch ist, dass man die Hausnummer vergisst. Mhm. Und Shopify selber löst dieses Problem nicht. Und deswegen 6% aller Snox-Bestellungen kommen dann nicht beim Endkunden an.
Weil die Hausnummer vergessen wird.
Genau, weil halt Autofill und dann vergisst man das und du kannst trotzdem bestellen. Riesenproblem. Jede 20. Bestellung konnte nicht zugestellt werden. Dann
kannst du das Problem von einem Shopify lösen, weil es einfach sagt, ich nehme es jetzt selber in die Hand, um diese 6% auszumerzen.
Genau, und dann haben wir eine Shopify-App rausgebracht. Address Hero heißt die, um diese Probleme zu lösen. Jetzt kommt gerade Payment Hero raus, weil zum Beispiel Shopify als vorausgewählte Zahlungsmethode immer Kreditkarte hat. Aber die meistgenutzte Zahlungsmethode in Deutschland ist PayPal. Und wir haben gesehen, immer wenn wir PayPal vorausgewählt haben, steigert das extrem die Conversion Rate.
Krass.
Als normaler,
auf Moves, ey.
Ja, und als normaler kleiner Store hast du halt nicht 3, 4 Vollzeitentwickler, die das lösen. Also haben wir dafür eine App rausgebracht. Und das, muss ich sagen, macht mir gerade viel Spaß, weil es eine neue Branche ist mit diesem Softwarebereich. Mhm. Es ist Win-Win. So, ich löse die Probleme der Shopify-Stores, die ich selber habe und ich selber weiß, bei Snox haben die einen Impact. Ich will damit auch anderen lösen. Und eine Softwarefirma, kann man auch ehrlich sagen, hat auch andere Bewertungen, Multiples.
Ja,
als jetzt
anders skalieren auch, klar.
Anders skalieren. Und das ist gerade so, mal gucken, wie weit wir das treiben können. Aber da kommen dieses Jahr noch viele Apps raus. Und das mache ich auch mit einem Geschäftspartner zusammen. Und das macht mir gerade sehr viel Spaß. Und da bin ich sehr operativ drin, um zu gucken, wie funktioniert so ein SaaS-Business und so. Das treibt mich auf jeden Fall gerade an. Das ist mein neuestes Computerspiel, wenn man so will.
Also wie man wirkt, Johannes wird nicht müde. Im Gegenteil, er legt immer noch eins drauf. Vielleicht bald Kinder, man weiß es nicht.
Jo.
Und Softwarefirma gegründet. Heute ist Ostermontag, an dem wir jetzt hier die Folge drehen. Du bist extra aus Mannheim angereist. Vielen Dank dafür. Danke, dass du einer meiner ersten Gäste warst bei meinem neuen Podcast-Format. Und damit sind wir auch zum Schluss angekommen. Warum? Weil wir sagen, wir wollen dieses Ding maximal eine Stunde halten. Kurz, knackig und prägnant, so dass auch jeder Zuhörer zu jeder Zeit dranbleibt und nicht irgendwann abspaltet, weil wir 3 Stunden reden. Johannes, vielen, vielen Dank. Tolle Geschichte, großartig, was du auf die Beine gestellt hast, wo du vor allem herkommst. Finde ich ganz, ganz toll, wo du bist, was du für ein Typ Mensch bist, dass du trotzdem so bodenständig bist und was dich ganz besonders ehrt in meinen Augen ist, dass du sagst, hey, ich will Menschen um mich herum zu Millionären machen. Das war also für mich so der geilste Satz, den du heute losgelassen hast.
Ich danke auch dir für die Einladung und ich will jetzt auch nochmal sagen, wir kennen uns ja jetzt schon ein paar Jahre und ich kenne niemanden, der so schnell immer antwortet, der für jede Frage, jeden Scheiß zu haben ist. Man kann dich jederzeit anrufen. Das weiß ich sehr zu schätzen und du machst ja auch so viele Projekte, aber bist trotzdem ein Mensch geblieben, ganz bodenständig. Egal, was da draußen dargestellt wird, so sage ich das immer. Die Leute, die mich fragen, du kennst doch Immo-Tommy. Ich sage, ganz, ganz toller Mensch, hat ganz vielen geholfen. Gerade auch in der ganzen Finfluencer-Szene sehen dich alle als Riesenvorbild, weil du die alle sehr, sehr unterstützt. Und das kann ich auch nur bestätigen. Deswegen geil, was du machst. Mach so weiter und
Dankeschön.
Weiter Gas.
Danke. Bis zur nächsten Folge.
Ciao, ciao.
Ciao.